Deutschlandfunk Nova 100.
Diese 100 ist eine Wiederholung vom 9. Mai 2014.
Tiere töten. Ja, ohne geht's nicht. Es sei denn, man ist Veganer. Aber wir anderen, wir sind alle für den Tod von Tausenden von Tieren verantwortlich. Liebe Vegetarier, bevor ihr euch jetzt zurücklehnt und denkt, hey, ich bin raus aus der Nummer, nix da. Denn was passiert mit den kleinen Bullen, die die Milchkuh zur Welt bringt? Was passiert auch auf den Biohöfen mit den Hähnen, die ja keine Eier legen? Wir müssen also damit leben, dass wir Tiere töten. Und im Umgang damit haben wir zwei Möglichkeiten. Nummer eins, verdrängen. Das abgepackte Fleisch im Supermarkt kaufen, das keinen Hinweis mehr darauf gibt, dass es mal an einer Kuh oder einem Schwein hing. Und dann können wir sagen, ist mir alles Wurst und weitermachen. Die zweite Möglichkeit wäre konfrontieren, genau hinschauen, dabei sein, wenn Tiere getötet werden und vielleicht sowas wie eine Haltung dazu entwickeln. Und genau das versuchen wir heute Abend. Wir begleiten zum Beispiel eine Kuh zur Schlachtung, fragen, wie sollten wir Tiere töten, wie können wir Tiere töten und mit bestem Gewissen damit leben. Im Studio 100 Redakteur Wolfgang Schiller. Schönen guten Abend, Wolfgang.
Hallo, Paulus.
Hast du schon mal ein Tier getötet?
Jede Menge Mücken und Fliegen.
Zählt nicht, finde ich.
Ja, aber im Ernst. Also
Wirbeltier wenigstens.
Ich habe, glaube ich, noch nie ein Wirbeltier getötet. Aber ich war mal dabei. Da war ich 3 oder 4 Jahre alt auf dem Hof meines Onkels. Ende der 70er Jahre war das damals noch. Und da wurde eine Sau geschlachtet auf dem Hof, aufgehängt an, ich glaube, einem Traktor. Und ich erinnere mich, dass ich große Angst davor hatte, weil mein Cousin, der einige Jahre älter war als ich, ist inzwischen gestorben, der hat sozusagen die Sau gestochen und hatte dann das Messer gewetzt und irgendwann kam er dann auf mich zu und sagt, so, du bist der Nächste, und ich habe mich dann ins Haus geflüchtet und habe einen riesigen Schrecken bekommen und seitdem habe ich großes Mitleid mit diesen Tieren. Nein, im Ernst, das war ein ziemlich bewegendes Erlebnis, weil dann auch das Blut gerührt wurde, kann ich mich erinnern, meine Tanten und meine...
Für die Blutwurst?
Für die Blutwurst, genau, das wurde aufgefangen und dann auch gleich eingerührt und das war irgendwie ein ganz großes Ereignis auf diesem Hof.
Ich habe tatsächlich schon mal Tiere getötet, sogar mehrfach, weil ich früher geangelt habe zum Beispiel. Da holt man die Fische halt raus und dann muss man die auch töten. Aber ich bin so ein bisschen ländlich groß geworden, also am Stadtrand auf so einem Hof, wo es tatsächlich Tiere gab, unter anderem auch Hühner. Und irgendwann waren diese Hühner mal krank von einem dieser Ställe, die es da gab. Und die mussten alle geschlachtet werden.
Und hattest du keine Angst, dich anzustecken oder krank zu werden davon?
Nee, ich war da auch klein, noch 12 oder so. Und da waren so Herren, die das eben gemacht haben. Und wir standen dabei, kann ich mich noch erinnern, haben auch die Hühner so gehalten, dass die ausbluten. Und irgendwann hat er gefragt, willst du auch mal? Ne? Und die Hühner werden so genommen und gedreht, ganz feste. So, und dann werden die ohnmächtig, aha, auf den Flock gelegt.
Man nimmt die auch am Kopf und
an den
dreht
Füßen,
die dann,
an den Füßen. Füßen. Dreht die so und dann bocken die so ein bisschen und dann fallen die in Ohnmacht.
Okay.
Also jedenfalls war das da so. Ich weiß gar nicht, ob das die wirklich richtige Methode ist. Aber dann dann wird der Kopf abgehackt mit einem ganz scharfen Beil. Und
auf einem Hackstock so.
Auf so einem Flock, ja. Genau, auf so einem Holzflock. Und dann fragte irgendwann nach dem 5., 6. Huhn oder so, fragte der, willst du auch mal zuhauen? Und ich habe mir dabei gar nichts gedacht und habe das tatsächlich gemacht. Und es war total simpel und einfach. Und für mich gehörte das aber so dazu, weil da wurden Gänse geschlachtet, Schafe. Das war halt völlig normal irgendwie.
Und es war für dich auch etwas, was natürlich war, jetzt nichts, wo man sagt, so, oh Gott, das arme Lebewesen, sondern...
Nee, ganz im Gegenteil. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass die Tiere, die dann da geschlachtet wurden, da hatte ich auch lange Zeit kein Problem mit, die zu essen. Irgendwann, ich hatte selber zum Beispiel eine Ziege, die hat Junge bekommen und da wurde ein junger Bock geschlachtet und das konnte ich nicht. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Paulus Müller. Schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Wir fressen Tiere. Also die meisten von uns. Und zwar Unmengen. 50 Millionen Schweine werden in Deutschland geschlachtet jedes Jahr. 4 Millionen Rinder. Wir grillen fröhlich Steaks und Würste und sind froh darüber, dass die Tiere anonym auf unserem Teller landen. Sind froh, dass wir keinen Namen zum Steak haben, kein friedliches Kuhgesicht dazu vor Augen. Bei unserer Autorin Stefanie Dötzer ist das anders. Die hat ständig Kuhgesichter vor den Augen. Sie arbeitet seit letztem Sommer auf einem Biobauernhof. Ist jeden Tag im Stall. Mehrmals. Misten, melken, alles was dazugehört. Und sie steht dann auch auf der Weide und schaut den Kühen beim Wiederkäuen zu. Sie kennt die Kühe gut. unter anderem Lisa. Ja, das ist sie, Lisa, beziehungsweise das war sie, denn Lisa ist nicht mehr. Sie musste zum Schlachter. Und Stefanie hat Lisa dabei für uns begleitet. Für Stefanie war das erste Mal. Und daraus ist eine Radiogeschichte entstanden über das Sterben einer Kuh. Die beginnt, als Lisa noch lebte.
Komm mit!
Das da ist Lisa, die da hinten, die nur noch ein Horn hat. Hey, hoi! Lisa, auf! Hoi! Also, meine Lieblingskuh ist es nicht, aber sie ist eine total nette. Im Januar, da hat sie ihr letztes Kalb gekriegt, den Louis. Und ein paar Stunden später ist sie dann total krank geworden. Fieber, Durchfall, Euterentzündung, alles zusammen. Und dann habe ich einen Tierarzt geholt. Und der hat sie sich angeguckt und verarztet. Und dann hat er gesagt, also Sie wissen schon, eigentlich ist das eine Kandidatin für einen Schlachter. Lisa, na komm. Sie ist immer die Letzte. Die braucht ewig, bis sie in den Stall kommt. Ich glaube, ihr tut auch einfach was weh.
Ja. Die ganze Beine, ich denke, die ganze Knochen tut ihr weh.
Ich glaube, die anderen sind hier jetzt irgendwie zu aktiv.
Ja, die braucht einfach ihre Ruhe. Wie beim alten Mensch genauso. Zieht die Haut zurück.
Tiere schlachten lassen. Das ist für mich ein heikles Thema. Das ist so ein Kindheitsthema. Ich war als Kind, naja, und eigentlich bis vor ein paar Jahren, eine radikale, total dogmatische Vegetarierin. Aus Mitleid und auch aus Ekel. Wenn ich ein Stück Fleisch gesehen habe, dann habe ich das Tier vor mir gesehen und hatte diese Bilder von Tierfabriken im Kopf und von Kälbern, die beim Schlachtern nach ihrer Mama schreien. Das Fleisch als Fleisch sehen, ohne darüber nachzudenken, das hat bei mir noch nie geklappt. Und ich habe früher immer davon geträumt, Schlachttiere zu retten, also Tiertransporte aufzuhalten, alle rauszuholen, denen Wasser zu geben und sie dann auf eine große Weide zu stellen, wo sie dann fressen können und rumgaloppieren, bis sie halt eines Tages eines natürlichen Todes sterben. Als ich noch einen Schreibtischjob hatte, da habe ich das dann wieder vergessen. Das war einfach zu weit weg. Aber jetzt ist es total konkret. Ich bin auf diesem Hof und kümmere mich da um die Tiere. Die gehören nicht mir, aber ich mag sie mittlerweile so gern, als ob es meine wären. Und es werden immer mal wieder welche verkauft und die meisten werden irgendwann geschlachtet. Gleichzeitig liegen jetzt überall diese Vegan-Zeitschriften rum. Und was da drin steht, ist genau das, was ich als Kind dachte. Nämlich, dass Menschen überhaupt nicht das Recht haben, Tiere für ihre Zwecke zu nutzen. Und jetzt denke ich, ich muss das klarkriegen. Kann ich ein Tier verkaufen und gleichzeitig wissen, dass es geschlachtet wird? Oder muss ich mir irgendwo so eine Nische suchen, wo ich mit Tieren arbeiten kann, ohne dass je eins getötet wird? Was ganz klar war, ich verkaufe die Lisa nicht an irgendeinen Viehhändler. Ich will nicht, dass sie in so einem Tiertransporter durch die Gegend gekarrt wird und dann in den Schlachthof reingeprügelt. Also wenn schon schlachten, dann am besten da, wo sie ist. Und dann habe ich angefangen rumzutelefonieren, auf der Suche nach Metzgern, die noch Hofschlachtungen machen.
Kürten?
Ja, hallo Herr Kürten. Ich bin die, die im Schwarzwald gerade versucht, eine Hofschlachtung zu organisieren. Die Sache ist halt, also gibt's außer Ihnen überhaupt noch irgendeinen mobilen Metzger in Deutschland, der sowas macht? Oder sind Sie tatsächlich der Einzige?
Ich bin der Einzige. Nee, weil das zu schwierig ist.
Mhm.
Wir arbeiten nach den Leitlinien des Fleischerhandwerkes. Und da ist es umfasst circa 800 Seiten und wenn man die durchgearbeitet hat, wenn sie das alles haben, dann kann man einwandfrei arbeiten.
Okay, kompliziert.
Ja, ist so, ja.
Wahnsinn, ich habe mir das viel einfacher vorgestellt.
Nee. Ja. Also einen Tisch zusammenzuschrauben, das ist einfach. Aber eine Kuh zu schlachten oder ein Schwein ist eine Katastrophe dagegen.
Und von den rechtlichen Sachen ganz abgesehen, das Praktische ist auch überhaupt nicht klar. Das Fleisch muss abhängen, aber wo? Im Stall geht's nicht, in der Milchkammer ist blöd und in der Garage will ich jetzt auch nicht 2 Wochen lang eine Kuh hängen haben. Und dann die Kühlung. Wir kriegen nie eine ganze Kuh in die Kühltruhe, auch nicht häppchenweise, die ist einfach zu groß. Ja, und dann den richtigen Schlachter finden. Wer kann das machen?
Sie können ja nicht einfach so einen nehmen, der in die Kuh schießt.
Ja.
Zum Beispiel, was machen Sie, wenn sie nicht umfällt? Muss ja schon einer mit einer Ahnung sein.
Okay, ich bin davon ausgegangen, dass jeder, der sagt, ja, das würde er machen, dann auch diese Ahnung hat.
Nee, noch lange nicht. Wenn du dir in die Nase schießt dreimal, bleibst du die ganze Zeit stehen. Da vertun sie sich mal nicht. Da gehört schon was mehr zu, ja.
Mhm.
Na gut.
Okay, also vielen Dank auf jeden Fall.
Jo, danke
auch. Ja, schönen Tag noch.
Gleichfalls. Tschüss.
Tschüss.
Ich habe mich über mich selber gewundert, als ich angefangen habe mit der ganzen Schlachtungsorganisation. Ich dachte früher, ich würde sowas nie sehen wollen. Und jetzt will ich's doch. Ich will da dabei sein, vom Anfang bis zum Schluss. Und ich will ihre Geschichte erzählen. Ein bisschen stellvertretend für diese ganzen Kühe, die keiner kennt. Auch wenn es schon komisch ist, anzufangen, an so einer Sendung zu arbeiten, während Lisa noch lebt und zu wissen, dass sie dann am Schluss der Sendung nicht mehr da ist. Aber meine Suche nach Schlachtern, die auf den Hof kommen, läuft ins Leere. Einer ist bereit, es zu machen, aber logistisch ist es so kompliziert, dass dann doch nichts draus wird. Ein paar Wochen lang war ich ziemlich ratlos. Und dann kam ein Bauer auf den Hof, der Heuballen gebracht hat. Und ich habe den Namen gehört, Uli Reichenbach. Und dann dachte ich, Moment, Uli Reichenbach, das ist doch der mit der Schlachterei. Die Metzgerei Reichenbach ist im Südschwarzwald sowas wie eine Institution. Er ist Bauer und Metzger in einem und hat die gleichen Hinterwälder Kühe wie wir und schlachtet und vermarktet die selber. Ich habe ihm erzählt, was ich will. Und er meinte, ich soll einfach mal vorbeikommen zum Anschauen. Das Schlachthaus der Metzgerei Reichenbach ist im Glottertal, ein bisschen nördlich von Freiburg. Das ist ein weißer Neubau im Gewerbegebiet. Könnte auch irgendwie das Büro von einer Speditionsfirma sein.
Kann er gleich zurückrufen, 5 Minuten? Okay, super, danke.
Und in Ulis Büro, da hängen Kuhfotos an der Wand und Kinderzeichnungen von gefleckten Kühen.
200 Kilo, 2x2 mal 400 Euro.
Und er selber ist ein totales Unikum. Ein klein, runder Kopf, so ein schelmisches Lachen. Und er ist wahnsinnig direkt. Also auf die Art, die Krawattenträger wahrscheinlich ziemlich vor den Kopf stößt und den meisten Handwerkern aus dem Herzen spricht. Er ist in seiner Metzgerei der Viehabholer, der Psychologe, der Metzger, der Pastetenmacher, der Manager. Und er steht immer noch selber am Marktstand am Freiburger Münsterplatz. Wenn er in verdreckten Hosen die Kühe auslädt und dann ein Vertreter kommt und nach dem Chef fragt, dann sagt er, oh, der ist gerade im Urlaub. Und empfängt dann den gleichen Vertreter beim nächsten Termin mit einer Lektion übers vorschnelle Beurteilen von Leuten. Ich bin auch gerade am Leute durchchecken. Da ist einer, der Uli nennt den Maestro. Das ist der, der aus Lisa die Pasteten machen wird. Der hätte auch in etwas jüngeren Jahren der Sänger von irgendeiner Boygroup sein können. Und im Schlachtraum sind 2 Frauen, die gerade an einem Schwein rumschneiden und die mir auf Anhieb sympathisch sind. Da ist keiner, der dem Klischee entspricht, der irgendwie grobschlächtig ausschaut. Innen sieht's aber schon so aus, wie ich mir das vorgestellt hatte. Überall weiße Kacheln, ganz steril. Und dieser Geruch von, ich weiß gar nicht genau, was das ist, dieser Geruch, den man in jeder Metzgerei hat, nur stärker.
Das ist eine sogenannte Tötebox für Rinder. Und dann sind wir da oben drüber und können die Kuh dann eintreiben. Oder wenn sie sich ja ganz zahm jetzt, die entsprechend von dir, dann nehmen wir das oben, die führen wir am Seil rein. Dann macht es Peng und dann ist gut.
Da kann man sie gleich ausladen mit dem Transporter draußen, genau. Und dann sind sie ja bloß noch ein paar Schritte.
Wenn man jetzt normalerweise kommt, das Vieh dann lose da rein. Also das ist nicht riese Treibgänge, wo sie dann nervös wäre und so, sondern die wissen eigentlich gar nicht, wo sie sind. Dann macht es kurz Peng und sie sind im Himmel.
Was ist da drin?
Da sind, das ist der größte Schussapparat drin und das ganze Equipment. Da ist hinten eine Patrone drin, 9 mm und die treibt so dicke Bolze, so ungefähr 0,5 cm Durchmesser, treibt der in den Kopf. Also das ist keine Kugel, die fliegt, sondern der Bolze treibt es nach außen.
Ich dachte immer, der Bolzenschuss sei die Tötung, aber das ist bloß die Betäubung. Der Tod tritt später ein, wenn das Blut rausläuft und dadurch irgendwann das Herz stillsteht und dann entnommen wird. Ist komisch, was man alles nicht weiß.
Also wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu der Lisa, wenn sie jetzt praktisch betäubt ist, dann wird sie auf den Rücken gelegt und wird praktisch das Fell sozusagen angelöst, die Füße abgeschnitten.
Vorm Ausbluten?
Nee, das Ausbluten ist immer das Erste. Die Lisa kommt, dann wird der Schuss gesetzt und dann wird sie ausgeblutet und dann ist sie tot. Das sind die ersten zwei Schritte.
Und das Ausbluten dauert wie lang? Weil ich dachte, das dauert ewig.
Nee, das geht 5 Minuten. Wenn man uns jetzt praktisch die Pulsadern durchschneidet, geht es auch nicht länger wie 5 Minuten. Dann sind wir leer. Wie das Herz schlägt, pfft, kommt das raus. Bei uns geht es ja noch schneller weg. Wir saugen das raus. Wir warten nicht, bis es rausgepumpt wird, sondern wir saugen es praktisch ab unter Vakuum. Dann geht es noch schneller. Wir saugen sozusagen die Lisa gerade leer.
Das, was der Uli da sagt, das hört man sonst nie. Also jedenfalls nicht so explizit. Eine Schlachtung ist für die meisten, also für mich jedenfalls, so weit weg, dass das total extrem klingt, obwohl es ständig gemacht wird.
Die Lisa liegt jetzt da, dann wird sie gedreht. Hier sind die Hinterfüße. Ja, wird die Lisa selber wird da dran gehängt. Mit den Hinterfüßen wird sie da dran gehängt. Und dann wird das Fell da festgemacht und nach hinten weggezogen mit einer Rolle.
Das ist jetzt das, wo ich mir denke, meine Güte, schaue ich da genauer hin oder schaue ich irgendwie weg? Ne?
Das ist eigentlich gar nicht blutig. Das ist irgendwo, ist das auch nicht eklig. So eklig ist das jetzt nur zum Beispiel in großen Schlachthöfen, wo jede Minute kommt ein Stück Vieh und dann einer schneidet nur Köpfe weg und zack, zack, zack. Aber das ist auch eigentlich nicht. Die wird betäubt, entblutet und dann, das ist ja für mich auch wichtig, wenn das Herz aufhört zu schlagen, das Vieh tot ist, dann wird aus der Kuh der Rohstoff. Und so lang ist die Kuh ohne Lebewesen und dementsprechend geht man auch damit um.
Nach dem Besichtigungstermin bin ich auf eine komische Weise beruhigt. Ich denke, okay, das geht für mich. Und ich glaube, für Lisa geht's auch. Auch wenn sie es nicht überleben wird.
Auf welche Weide waren die getrieben?
Auf die untere.
Also die da auf der Mitte?
Genau, ja. Lisa?
Für uns geht erstmal alles normal weiter mit Misten und Melken und Melken und Misten. Und dann kommt der Tag vor der Schlachtung. Ich habe gerade Besuch von einem Freund. Wir sitzen auf der Weide und machen Fotos von Lisa. Wir sind stundenlang hinter ihr hergetrabt mit dem Fotoapparat und sie hat uns so angeguckt. Hä? Was ist denn mit denen heute los? Und irgendwann wurde sie dann zu doof und sie ist weggegangen in Richtung Wald.
Ich finde es jetzt zum ersten Mal echt krass, die ganze Geschichte.
Eigentlich ist sie ja fit.
Ja. Das ist so komisch, ne? Da denkt man monatelang, oioioi, der geht's nicht gut. Und dann ist sie am letzten Tag fit. Und das Datum habe ich entschieden. Das ist schon irgendwie eine krasse Entscheidung.
Das, was ich so schlimm finde, ist, dass es diese unausweichliche Tatsache ist, die jemand anders über dieses Lebewesen entschieden hat, weißt du? Dass morgen einfach Schluss ist.
Ja, das stimmt. Ich weiß es auch nicht, ob man diese Entscheidung, darf man die treffen, darf man die nicht treffen? Ja, man darf schon.
Wenn der Uli wüsste, über was ich mir alles Gedanken mache, dann würde er denken, oh Gott, und so eine nehme ich mit zu einer Schlachtung. Im Vergleich zu Leuten, für die Fleischessen eine Selbstverständlichkeit ist, bin ich schon ziemlich zimperlich. Aber im Vergleich zu den Öko-Freiburgern, die Vegan-Magazine lesen, da bin ich dann die Bäuerin, die sehr wohl findet, dass man Nutztiere halten darf und dass es Sinn macht, dann auch alles von ihnen zu verwenden, wenn sie vorher ein gutes Leben hatten.
Und da ist auch wieder dieser komische Widerspruch drin, dass auf der einen Seite das Schlachten in Ordnung wird, wenn diese Kuh kein Objekt war, sondern ihr Kuhleben hatte, als Lebewesen wahrgenommen wurde, dann wird das Schlachten in Ordnung und gleichzeitig wird es dann am provokantesten. In dem Moment, wo man es individualisiert und das keine anonyme Kuh ist.
Das ist das Seltsame. Ich glaube, für die Mehrheit der Menschen ist das überhaupt nicht vorstellbar, sobald eine Beziehung zu dem Tier aufgenommen wird. Für mich ist es genau dann irgendwie okay.
Ja, ist für mich auch so. Also ich merke auch, dass ich das Fleisch... als Kind dachte ich, dass ich nie das Fleisch essen können würde von irgendeinem Tier, um das ich mich selber gekümmert habe. Und jetzt merke ich, ja, ich kann es besser. Ich mag überhaupt kein Fleisch kaufen. Ist mir zuwider. Und wenn es ein Tier ist, von dem ich weiß, wo es war und um das ich mich gekümmert habe, dann komischerweise wird es okay, weil es dann so ein Geben und Nehmen gibt. Dann weiß ich, ich habe die gefüttert, ich habe eingestreut, ich habe dafür gesorgt, dass sie nachts auf dem Trockenen schlafen und es bequem haben und dass sie genug zu fressen haben und habe sie bei Wind und Wetter rausgelassen. Und dann ist es anders. Es ist in Ordnung, die zu essen. Also ich bin jetzt nicht scharf drauf, Lisa zu essen, muss ich auch sagen. Aber es wäre okay. Mehr okay, viel mehr okay als so eine eingeschweißte Packung Rindfleisch aus dem Supermarkt.
Die Ehre, dass sie da irgendwie als Entrecote endet, wird eher eh nicht zuteil, ne?
Nee, Dosenwurst. Tja.
Ja, das war der Tag der theoretischen Überlegungen. Ich habe sogar überlegt, ob eine Kuh eigentlich eine Radiosendung über ihre eigene Schlachtung okay fände. Und dann habe ich gelacht, dass ich überhaupt auf solche Gedanken komme. Geschlafen habe ich in der Nacht so gut wie gar nicht. Um 6:30 gehe ich in den Stall.
Guten Morgen, die Damen.
Hallo, Lisa.
Noch müde, ne?
Norbert, der Bauer hier, hat mir mal gesagt, dass ich mir auf gar keinen Fall was anmerken lassen darf, weil sich das auf die Kuh überträgt. Wenn er an Schlachter denkt, dann wird die Kuh nervös und geht nicht in Hänger.
Komm, bleib mal schön stehen. Hey.
Lisa ist total entspannt. Also entweder ich bin ausgesöhnt mit der ganzen Sache oder sie ist irgendwie doch weniger intuitiv, als man Kühen nachsagt.
Letztes Mal melken ist das, ne?
Das mit der Milch ist echt komisch. Die hat man dann noch, wenn die Kuh schon tot ist. Naja. Ich striegel Lisas Rücken, mache ihr den Hintern sauber und dann höre ich ein Auto mit Hänger herfahren. Jetzt ist er da.
Guten Morgen.
Am nächsten Tag mehr Zeit.
Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen nervöser als Sie.
Ich streue den Hänger ein mit einer dicken Schicht Strohhäcksel. Lisa soll sich auf der Fahrt bequem hinlegen können.
Schiff ist auf, jetzt was los.
Dann hole ich einen Eimer mit Getreideschrot. Normalerweise bekommt sie davon höchstens so eine kleine Schaufel voll. Diesmal einen halben Eimer, aber egal. Sie geht sofort in den Hänger und jetzt steht sie da und hat den Kopf tief im Eimer. Schaut zufrieden aus.
Das schmeckt gut, ne?
Und dann im Auto, ich dachte ja, ich würde da total gedankenversunken rumsitzen. Und dann hatten wir eine super witzige Autofahrt. So Fahrten, die man vielleicht bloß mit Metzgern und Bestattern haben kann. Die haben so einen Galgenhumor. Ich weiß nicht genau, wer als erstes auf die Idee mit dem Kirchenlied gekommen ist. Also jedenfalls haben wir dann gesungen.
Wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruhe mit mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu. So ähnlich.
Nein, so ist es schon. Es gibt bestimmt Leute, die finden das total pietätlos. Ja, aber denen kann ich dann auch nicht helfen. Nach einer guten halben Stunde sind wir da. Lisa muss ein bisschen warten. Gerade werden noch die Schweine geschlachtet. Und wir sitzen in Ullis Büro und frühstücken. Und dem Maestro fällt gleich noch ein zweites Lied ein.
Zum Beispiel von Hans Moser sagt beim Abschied leises Servus. Das wäre jetzt auch noch ein Lied, was wir eigentlich bei unseren Tieren doch mal... Sag beim Abschied leises Servus. Also das geht irgendwie so weiter. Und ich glaube, das wird unseren Tieren auch noch gut tun. Aber das bitte nicht, das wird zensiert.
Was ich an den Leuten gern mag, ist, dass sie diesen Bogen kriegen. Also diesen Bogen vom drüber lachen können und trotzdem Achtung haben. Oder vielleicht gerade deswegen. Vielleicht kann man nur Witze übers Schlachten machen, wenn so eine grundsätzliche Achtung vorm Leben da ist. Ich dachte früher, Metzger machen sich gar keine Gedanken über das, was sie machen. Aber das stimmt nicht.
Wir quälen die Tiere nicht. Ja? Wir betäuben sie, bevor wir sie töten. Und reihen uns einfach ein in die lange Menschheitsgeschichte. Ne? Wir machen eigentlich das, was unsere Vorfahren schon gemacht haben. Ja?
Wo mir natürlich sicher anders sind, ist, wie mir das Tier behandle und jetzt wie mir es betäube, wie mir es schlachte, weil mir die Vorgeschichte ja kenne. Wenn du jetzt einen großen Schlachthof nimmst, da kommt da irgendjemand und der muss dann im Sekundentakt die Tiere um die Ecke bringen. Das ist ja so, wie wenn wir Nägel in die Wand schlagen. Der hat ja erstens mal gar keine Zeit, um sich Gedanken machen. Weil das ja wie Akkordarbeit ist. Und bei uns kommt dann noch eins, wir haben das Tier ja selber großgezogen, ich hole es selber. Und dann ist das ja was ganz anderes. Da geht es praktisch mit jedem Tier, es wird es so gemacht, wie jetzt mit der Lisa. Vielleicht ein bisschen schneller. Aber das ist ja ein riesen Unterschied, weißt, ob da jetzt ein Lastzug voll Viecher, wo du erstens mal gar nicht weißt, wo sie her sind. Und dann der Zeitaspekt noch, ja, Gas, Gas, Gas. Runter drüben, Peng, Peng, Peng. Das ist irgendwas ganz anderes, wie wenn du jetzt halt ein Glied von der ganzen Kette bist, so wie wir das jetzt sind.
Es ist schon komisch. Ich mache so ein Tamtam um Lisas Tod. Und gleichzeitig sterben jeden Tag, was weiß ich wie viele Kühe, unter viel krasseren Bedingungen. Und ich habe garantiert schon Fleisch gegessen von Tieren, denen es richtig scheiße ging. Und daheim habe ich zwei total verhätschelte Katzen und studiere dann für deren Wohl die Inhaltsstoffe vom Katzenfutter, das ja aber auch wieder aus Schlachtvieh besteht und nicht gerade aus dem Schlachtvieh von irgendeiner kleinen Familienschlachterei. Das ist so, als ob wir heute unser Verhältnis zu Tieren überhaupt nicht mehr auf die Reihe kriegen.
Das Schlimme ist einfach, in den letzten 30, 40 Jahren ist den Menschen einfach das abhandengekommen, ich töte ein Tier und ernähre mich davon. Und das widerspricht sich nicht dann, dass man das Tier natürlich dann auch vorher pflegt und Achtung vorhat. Ne? Hier geht es um Respekt. Und das, was wir gerade hier machen in Europa, in Deutschland, was da in den SB-Regalen liegt, das ist also das ist nicht menschlich und auch nicht gerade sehr tiergerecht. Ne?
Du hast entweder die Verdinglichung, dass niemand mehr was dafür wissen will, oder du hast die Vermenschlichung. Und das sind alles beide Extreme. Aber da gibt es ja noch was zwischendrin. Und das zwischendrin ist so, wie sich's gehört, wie es schon tausende von Jahren ist. Ein Tier ist kein Ding und ein Tier ist aber auch nie ein Mensch. Gibt was zwischendrin, vor dem Tier hätten wir Achtung und es ist aber ein Nutztier und so wird es behandelt. Mit Achtung, aber als Tier. Jetzt müssen wir gehen. Es ist die Stunde gekommen für Lisa.
Lisa, wie geht's dir?
Ich mache den Hänger auf, Lisa schaut neugierig raus. Und ruhig, also genauso wie sonst im Stall auch. Sieht nicht traumatisiert aus von der Fahrt. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass sie tapferen Schrittes in den Schlachtraum reinmarschiert wäre. Aber nach einer Minute Zögern ging es dann doch. Und da stehen wir, der Schlachter, der Uli, die Lisa und ich. Und dann geht's ganz schnell. Der Schussapparat wird angesetzt, in der Mitte von einem Kreuz zwischen Hörnern und Augen. Lisa bricht zusammen, liegt auf der Seite, die Augen wie weggetreten. Und der Schlachter sticht zu. Ein Stich in die Brust und dann wird eine Art Sauger angesetzt. Ein bisschen wie ein Staubsaugerschlauch und pumpt dann das Blut raus. Das, womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass sich der Kopf noch ein paar Mal aufbäumt und dass die Beine zappeln. Nicht bloß ein bisschen, sondern ziemlich heftig.
Wenn du jetzt ja merkst, weißt, die spürt ja jetzt nichts mehr. Das, was jetzt schon ist, ist wie wenn du in Narkose liegst. Jetzt wird das Blut rausgezuckt. Mein Herz hört sich mit Schlag und dann ist Feierabend. Und das ist jetzt ganz normal, das sind jetzt die Reflexe. Das geht jetzt.
Das sind keine bewussten Bewegungen mehr?
Nee. Das ist nicht mehr bewusst, wie wenn jetzt ich dir da durchschneide und du sagst jetzt, ah, bitte nicht und zieh da schon, weiß ich was. Das sind einfach Reflexe.
Es sieht aus wie ein Todeskampf, wie ein sich wehren. Was es wirklich ist, weiß ich nicht genau. Der Bolzenschuss provoziert einen Hirntod. Und ob man die Bewegungen für Reflexe hält oder für was anderes, hängt praktisch davon ab, ob man alles Bewusstsein ans Kleinhirn koppelt oder nicht. Ich schaue zu und komischerweise denke ich mir, okay, angenommen, sie bekommt auf irgendeiner Ebene noch was mit, dann sind das keine schönen 5 Minuten, aber es sind eben bloß 5 Minuten. Nach 11 Jahren ziemlich gutem Kuhleben. Nach dem Blutabsaugen kommt das Aufspannen. Der Körper hängt jetzt vor uns schräg im Raum. Und dann kommt der erste große Schnitt, der den Bauch öffnet. Und das Rundmesser, das den Kopf abtrennt. Hier ist die Stelle, wo ich nicht genau weiß, wie ich das beschreiben soll. Ich habe das Gefühl, die Beschreibung ist blutiger und irgendwie schockierender als das, was ich gesehen habe. Wenn ich es mir nämlich vorstelle, dann denke ich, ich könnte da nicht hinschauen. Aber ich habe hingeschaut und es war einfach so, wie es war. Und dann habe ich an die Fotos gedacht, die ich vorher gesehen hatte. Und da merke ich, mit Fotos von Schlachtungen kann man unheimlich gut Meinungen machen und man kann Gefühle steuern. Für mich war es schlimmer, die Fotos zu sehen, als die tatsächliche Schlachtung, wo ich den Zusammenhang hatte. Und nicht bloß ein paar hingeknallte Fotos von einem blutüberströmten Kopf ohne Körper, der da irgendwo hängt.
Ja, das ist Speiseröhre. Die hätte er jetzt gerade verschlossen, dass nichts mehr rausrennt.
Neben uns steht ein grauer, fahrbarer Container. In den kommt der gesamte Bauchinhalt. Die Mägen, der Pansen, all das, was eine Kuh zu dem macht, was sie ist.
Das ist der Pansen. Schauen, was der Platz wegnimmt im Bauchraum.
Ja, Wahnsinn.
Das
da sind so im Schnitt 100 Kilo drin.
Das ist unglaublich, der Verdauungsapparat von der Kuh ist schon echt ein Wunder. Ne?
Das ist jetzt nur anatomisch mal interessant, wenn jetzt die hochfahrt. Siehst du das mal? Deswegen kennen wir uns ja auch aus, wenn mit uns irgendwas gemacht wird im Krankenhaus, dann wissen wir, wie oder was oder wo.
Mein anatomisches Interesse, das ging schon immer gegen null. Ich habe noch nie das Bedürfnis gehabt zu wissen, wie irgendwelche Organe aussehen. Aber dann gebe ich mir einen Ruck und schaue doch genauer hin.
Schau, das ist jetzt die Leber. Das sind die Nieren. Die sind jetzt bei uns und beim Schwein sind die glatt. Und bei der Kuh sind sie so nopp.
Und ich bin froh, dass ich es gesehen habe. Ehrfurcht ist vielleicht zu groß als Wort, aber sowas Ähnliches war schon da. So ein Staunen. Oben an einer Fahrbahn an der Decke der Schlachterei hängen zwei Rinderhälften. Ist jetzt ungefähr 20 Minuten nach der Schlachtung. Die unteren Enden der beiden Fleischhälften, die zucken immer noch.
Es zuckt ja immer noch da unten.
Wahnsinn, wie lang es dauert, bis der letzte Rest von Leben aus dem Körper draußen ist. Die Nervenstränge funktionieren noch. Obwohl das Herz schon längst 5 Meter weiter hängt.
Die hat jetzt gerade 190 Kilo geschlagen.
190, ne? Wenig, ne? Aber gut, für eine Milchkuh ist in Ordnung. Eben Hinterwälder sind ja klein und zierlich, ne?
Aber da muss man rechnen, das ist jetzt ungefähr schwache Hälfte, was die jetzt leben kettet. Alles anders weg.
Nach dem Wiegen fahren die beiden Fleischhälften an der Decke entlang in die Kühlkammer. Die einzelnen Organe und der Kopf bleiben an Haken im Schlachtraum. Seit BSE gilt der Kuhkopf als Sondermüll. Eine Tierärztin kommt für die Hirnprobe und Uli und ich gehen Kaffee trinken.
Es ging so schnell, dass der Kaffee noch nicht mal kalt ist. Ne?
Gerade eben hast du noch Molchen, jetzt kriegst du ein Stück warmes Hackfleisch durch den Wolf drehen von der Lisa.
Man könnte zwischen Melken und Essen eine Stunde Zeit haben.
Im Normalfall, vielmals sind ja da Tage dazwischen. Nimm ich mal an, wenn da in der Region irgendwo Tüge geschlachtet wäre aus Norditalien zum Beispiel. Dann kommen die, wäre die bei uns in Baden-Württemberg geschlachtet, sind 2 Tage auf dem LKW, nochmal ein Tag im Schlachthof. Und dann wäre sie irgendwann mal geschlachtet. So was ist in Ordnung. Wie du ja sagst, heute Morgen gemolken, aufgeladen. Und jetzt im Himmel. So muss das ja auch sein.
Wir sitzen an Ulis Schreibtisch und machen die Abrechnung. 400 Euro kriegt der Bauer für Lisa. Das ist ein ziemlich guter Freundschaftspreis. Ich suche nach Steuernummer und Rinderpass. Und der Uli, der sucht nach dem YouTube-Video von Wir sind nur Gast auf Erden.
Ja, der Orgel ist halt im Vordergrund. Aber es ist unsere Melodie, war richtig.
Als ich wieder auf dem Hof ankomme, gehe ich als erstes auf die Weide. Kälber streicheln. Louis, Lisas Sohn, den Lisa im Januar nicht angenommen hat, ist von einer anderen Kuh adoptiert worden. Und er ist so ein Schmusebulle geworden.
Nicht Schal auffressen. Nee, nee.
Wenn man ihn unten am Hals krault, dann brummt er vor Begeisterung. Und ich merke, dass die ganzen theoretischen Überlegungen von vorher weg sind. Ich glaube, mit Nachdenken ist eine Schlachtung auch nicht zu fassen. Es ist kein Kopfthema. Das Schlachten ist etwas total Archaisches, etwas Altes. Und wenn es richtig gemacht wird, mit Achtung und Respekt vor dem Geschenk, das der Mensch da vom Tier bekommt, dann ist es etwas, was einen irgendwie fester auf den Boden stellt. Abends hole ich die Kühe vom Berg runter. Sie schnuppern an jeder Blume und trödeln wie immer. Nur Lisa ist jetzt nicht mehr die Letzte. Die Letzte ist jetzt Lena.
Und wer Lena sehen will, auf deutschlandfunknova.de haben wir Bilder und Videos von den Kühen, die Stefanie Dötzer täglich begleitet.
Deutschlandfunk Nova 100.
Das hier, das ist ein Horn. Ein Kuhhorn. Und es riecht tatsächlich auch ein bisschen noch nach Stall. Es ist ein Horn von Lisa, von der Kuh, deren Schlachtung wir vorhin miterlebt haben. Es ist sogar noch, wenn man da reinguckt, in das Horn ein bisschen Blut dran. Lisa wurde durch einen Bolzen getötet, allerdings nicht im Schlachthof, sondern in einer kleinen Schlachterei. Stefanie Dötzer hatte ja lange gesucht nach alternativen Möglichkeiten der Schlachtung, Methoden, die weniger Stress für das Tier bedeuten. Lea Trampenau beschäftigt sich genau mit solchen Methoden. Sie ist Schlachtberaterin, hat ökologische Landwirtschaft studiert und in ihrer Diplomarbeit hat sie sich mit alternativen Methoden beschäftigt. Ich habe sie im Studio begrüßt. Hallo, Lea.
Hallo.
Du hast dich nach Alternativen umgesehen, weil du den Standard erlebt hast, also den Schlachthof. Was hast du denn da erlebt?
Ja, also ich habe im Prinzip im Rahmen meiner Diplomarbeit verschiedene Schlachtbetriebe besucht und besichtigt und habe vor allen Dingen festgestellt, dass auch die Tiere, die ökologisch großgezogen wurden, auf ganz herkömmlichen Schlachtbetrieben geschlachtet werden.
Was ist denn so schlimm an einem herkömmlichen Schlachtbetrieb?
Naja, also das Schlimme ist ja im Prinzip, dass die Tiere, alle, die dort geschlachtet werden, müssen erstmal von der Herde getrennt werden. Also wenn es jetzt speziell um Rinder geht, dann müssen sie verladen werden und werden dann entweder von dem Landwirt selbst oder von dem Spediteur zum Schlachtbetrieb gefahren. Das sind natürlich immer Zustände, die Tiere nicht gewohnt sind. Dann kommen sie auf dem Schlachtbetrieb an und entweder werden sie sofort geschlachtet, je nachdem, was für ein Konzept der Schlachtbetrieb hat, oder aber sie werden dort nochmal aufgestallt und müssen nochmal einige Stunden warten und werden dann der Betäubungs- bzw. Tötungsfalle zugetrieben.
Was ist eine Betäubungs- oder Tötungsfalle?
Das ist sozusagen eine Box, in die das Tier hinein muss, damit es für den Bolzenschuss, der zur Betäubung des Tieres notwendig ist, damit es dort fixiert werden kann.
Du hast gesagt, das Treiben, das Auseinanderpflücken der Herde, das Warten auf die Schlachtung und dann diese Schlachtbox, das bedeutet alles Stress für die Tiere. Merkt man denen das an?
Also wenn man ein bisschen einen Blick hat für Tiere, dann kann man das den Tieren ansehen. Das heißt, man kann sehen, dass die Tiere schwitzen, dass die Tiere zittern, dass die Tiere vermehrt koten und auch vermehrt urinieren, dass sie ihre Augen aufreißen, also man den Weißanteil der Augen sehen kann. Im Prinzip so wie beim Menschen auch. Das sind eigentlich die gleichen Ausdrucksweisen.
Die Erlebnisse, die du schilderst, du hast das relativ sachlich gerade gesagt und auch die Panikreaktionen der Tiere recht sachlich erläutert. Was hat das mit dir gemacht, das zu erleben?
Tja, das ist eine gute Frage. Im Prinzip bin ich eine sehr große Tierliebhaberin und habe immer sehr darunter gelitten, wenn Tiere leiden und auch wenn Tiere getötet werden. So, und irgendwann gab es diesen Moment, wo ich akzeptieren musste, dass das immer stattfindet auf der Welt. Auch wenn ich zum Beispiel entscheide, ich selber bin, esse meinetwegen kein Fleisch mehr oder bewege mich da in einem ganz kleinen Rahmen, dann wird es trotzdem immer Menschen geben, die Fleisch essen.
Und selbst wenn sie nur Milch essen oder Milchprodukte, müssen Tiere ja sterben.
Ganz genau. Also das ist eben auch der große, in Anführungszeichen, große Trugschluss vom Vegetarier-Dasein. Also vegan ist nochmal was anderes. Aber klar, weil es ja häufig so ist, dass die Menschen, die sich vegetarisch ernähren, vermehrt Käse und Milchprodukte zu sich nehmen. Und natürlich, was passiert dann mit dem Kalb? Weil es können natürlich nicht alle Kälber, die geboren werden, auch zur Nachzucht verwendet werden. Das sind dann einfach zu viele. Aber die Kuh gibt eben einfach nur Milch, wenn sie einen Kalb gekriegt hat. Und sie muss dann mindestens einmal im Jahr muss sie einen Kalb gebären. Und was soll mit dem Kalb passieren, ne? Wenn man die Milch haben will? Das muss man sich halt bewusst machen, ne?
Das heißt, du hast gesehen, das ist grausam, hast aber gemerkt, es wird nicht anders gehen. Dann war für dich die Konsequenz, was gibt es für Alternativen? Welchen Alternativen bist du denn begegnet?
Ich habe im Rahmen der Diplomarbeit unterschiedliche Landwirte besucht, die sich unterschiedliche Konstruktionen gebaut haben. In einem zum Beispiel ist es, dass das Tier in einer Art Betäubungsfalle zum Schlachtbetrieb gefahren wird, was dann nur wenige Kilometer sind. In einem anderen Fall war es eine bewegbare Betäubungsfalle. Aber fast in jedem der Betriebe, die ich gesehen habe, war es so, dass das Tier irgendwie aus der Herde rausgenommen wurde und der Betäubungs- und Tötungsfalle zugeführt werden musste. Und dieser Landwirt, bei dem ich dann gelandet bin, der eben eine Kuh in meiner Anwesenheit geschossen hat, da war es eben so, dass das Tier vorher nach meinem Ermessen nichts davon mitbekommen hat. Das heißt, wir sind auf die Weide gegangen. Ich musste auch im Schlepper warten. Ich musste da sitzen bleiben, weil der Landwirt eben nicht wollte, dass die Kuh merkt, irgendwas ist anders und da ist noch eine andere Person dabei. Und er ist dann rausgegangen und hat der Kuh einen Apfel hingelegt. Sie hat den Kopf gesenkt und er hat aus unmittelbarer Distanz, also ich glaube, das waren 20 Zentimeter, geschossen.
Also das heißt, dieses Kühe erschießen, das passiert nicht so, dass da ein Bauer mit einem Gewehr und Fernrohr am Weidezaun wartet und dann die Kuh erschießt und möglichst versucht, den Kopf zu treffen, sondern der geht an die Kühe dran. Dafür müssen die aber doch auch relativ zahm sein, oder?
Genau, die müssen auf jeden Fall relativ zahm sein. Also, dass es einfach besser ist, nah ans Tier ranzugehen, dass man eben kein Zielfernrohr braucht, damit man das Tier als Ganzes im Fokus haben kann. Das ist der entscheidende Vorteil. Das heißt, ich kann direkt davor stehen vor dem Tier und kann einfach die Bewegung wahrnehmen und ich kann erahnen, was das Tier als Nächstes tun wird. Weil natürlich ist es ganz entscheidend, dass man richtig trifft. Und es ist eben nur ein kleiner Bereich, den man treffen soll.
Welcher
ist es?
Das ist
der gleiche. Das ist sozusagen der Kreuzungspunkt der gedachten Linien zwischen Augen und Hörnern. Das ist der gleiche Punkt wie beim Bolzenschussgerät auch. Und ein ganz kleines Stück darüber, also 2 Zentimeter. Die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse sagen, 2 Zentimeter über dem Kreuzungspunkt soll der Zielpunkt sein. Natürlich hat das Schießen mit einem Gewehr nochmal eine ganz andere Betäubungswirkung, weil das ja ein Geschoss ist, was ganz und gar in den Kopf des Tieres eindringt und da sehr große Schäden anrichtet, im Gegensatz zum Bolzenschussgerät, wo nur der Bolzen einmal rausfährt und sich wieder zurückzieht. Also der macht sozusagen, stanzt einmal ein Loch in den Kopf.
Für Laien ist das relativ schwierig. Du sprichst immer von Betäubung. Das heißt, durch den Schuss stirbt die Kuh noch nicht. Sondern das ist wie bei Lisa in dem Fall, in dem sie da in der Schlachtbox durchs Bolzenschussgerät betäubt wurde. Tot erst, wenn dann ausblutet, oder wie? Auch beim Schießen?
Also das ist eher, muss man das differenzieren und auf 2 Ebenen betrachten. Rein rechtlich ist es so, dass das Tier vor der Tötung durch Blutentzug betäubt sein muss, also in einem wahrnehmungs- und empfindungslosen Zustand sich befinden muss. In diesem Fall, sowohl beim Kugelschuss als auch beim Bolzenschuss auf dem Schlachtbetrieb, wird es als Betäubung angesehen. Es kann aber auch den Tod herbeiführen. Die Wahrscheinlichkeit beim Kugelschuss auf der Weide ist sehr viel höher, weil eben der Zerstörungsgrad ein ganz anderer ist.
Du hast das gerade beschrieben. Der Bauer geht auf die Weide, legt der Kuh einen Apfel hin, nimmt dann das Gewehr und schießt auf den Kopf. Was ist in dir vorgegangen, als du das gesehen hast? Ich stelle mir das ziemlich grausam vor.
Nee, interessanterweise ist es das wirklich überhaupt gar nicht. Also ich muss auch gestehen, dass ich damals, glaube ich, in der Nacht vorher, als ich das erste Mal dabei war, wahrscheinlich auch fast gar nicht geschlafen habe und mich auch noch zu der Zeit sozusagen auf der Ebene damit auseinandergesetzt habe mit dem Töten von Tieren, die für mich sehr schmerzhaft war. Aber das war, wie soll ich das beschreiben? Erstmal war es ganz früh morgens, es war ein schöner Tag und es war irgendwie ein ganz, ganz, ganz großer Frieden, eine große Friedlichkeit in der Luft. Das heißt, wir sind da mit ganz viel Ruhe rausgefahren und die Kuh stand da und hat sich streicheln lassen von dem Landwirt erstmal und er hat es mit ganz viel Ruhe und ganz viel Sorgfalt gemacht. Also es war nicht schlimm und nicht grausam, sondern es war eigentlich eher sehr berührend.
Nur hast du es ja angesprochen, Kühe sind Herdentiere, deswegen ist es ja gut, dass sie da in der Herde sind. Wie reagieren denn die anderen Kühe, wenn dann eine Kuh erschossen wird?
Ja, das ist eigentlich ganz spannend, weil man sich immer vorstellt, dass es ganz furchtbar ist für die anderen Tiere.
Ja, die rennen doch weg, oder?
Ja, also es kommt drauf an. In der Regel wird ja bei dem Schuss kein Schalldämpfer benutzt. Das heißt, der Schuss ist relativ laut. Natürlich erschrecken sich die Tiere und die Herdenmitglieder und springen auch zur Seite, laufen auch zum Teil kurz weg. Das ist richtig. Aber sie laufen nicht und laufen immer weiter, sondern sie erschrecken sich kurz, laufen ein paar Schritte, so wie es ist, wie man sich erschrickt und kommen wieder zurück.
Also die kümmern
gucken,
sich gar nicht.
Passiert ist.
Kümmern die sich gar nicht um die Kuh, die da auf dem Boden liegt? Ist denen das egal?
Doch, nee, die gehen da schon hin, natürlich nicht alle, aber so die Mutigen oder die Ranghöheren, die gehen dorthin und stupsen das Tier zum Beispiel auch mal mit der Nase an oder gucken oder schnuppern und untersuchen das Tier. Aber sie haben ja keine negative Verbindung zum Tod, wie wir es haben.
Also da ist kein Zeichen von Panik in diesen Kühen zu erkennen?
Überhaupt nicht. Also das, was man nicht wegreden darf, ist, dass wenn zum Beispiel ein ranghohes Tier getötet wird, meinetwegen die Leitkuh oder ein ganz ranghoher Bulle, dann ist natürlich die Herdenstruktur durcheinander. Und dann beschweren sich die Tiere und dann wird auch der Verlust beklagt. Oder zum Beispiel gibt es eben diesen einen Landwirt, bei dem ich damals dabei war, der hat im Laufe der Jahre, seit er das so macht, festgestellt, dass es ganz schwierig ist für eine Kuh, wenn er ein Kalb schießt, also ein Kalb heißt ja bis zu einem Jahr, und sie hat noch kein neues Kalb. Dann nimmt er ihr sozusagen ihr einziges Kind und die Kuh wird es sehr lange beklagen. So, das heißt, man kann eben die Kriterien ein bisschen so einrichten, dass das nicht passiert, sondern schießt zum Beispiel von einer Kuh ein älteres Kalb, also ein zweijähriges, und lässt ihr das jüngste. Und ich glaube auch, dass dieses Miterleben für die Tiere sogar ein entscheidender Vorteil ist, weil sie einfach sehen, was passiert ist, haben gesehen, dass das Tier ist ausgeblutet, es liegt dort und wird dann abtransportiert und ist dann weg. Es ist ganz anders, als wenn einzelne Tiere aus der Herde rausgefangen werden, weil dann senden die Tiere, die aus der Herde gefangen werden, negative Signale aus. Und das bedeutet, dass wenn dann der Landwirt oder der Metzger, je nachdem wer die Tiere geholt hat, das nächste Mal auf die Weide fährt, dann wird er sich vielleicht fragen oder wird feststellen, dass die Tiere schon am Ende der Weide sind.
Mhm. Und das ist, wenn der Bauer mit dem Gewehr kommt, nicht so? Bedeutet nicht Bauer plus Gewehr dann irgendwie Gefahr für die Kühe?
Nee, weil also es hängt davon ab, wie viele Tiere so getötet, betäubt und getötet werden. Und es hängt davon ab, wie das tatsächlich vom Landwirt durchgeführt wird. Wichtig ist, dass man das eben auf eine Art und Weise macht, die Tiere gewohnt sind. Entweder man kommt und füttert sie, so wie immer. Man fährt jeden Morgen hin und füttert sie ein bisschen. Und bei jedem 10. Mal oder jedem 20. Mal nimmt man dann halt irgendwann mal das Gewehr mit. Es gibt auch Betriebe, die üben das. Also die machen zum Beispiel, gibt es auch Betriebe, die die Tiere im Haltungsbetrieb schlachten, aber nicht per Kugelschuss, sondern mit dem Bolzenschussgerät. Und die üben das mit den Tieren. Die füttern die an und bringen dann halt ein paar Wochen vorher irgendwie so ein Stück Holz mit, was aussieht wie ein Bolzenschussgerät, und halten dem das auf den Kopf. Immer und immer wieder, bis das Tier sich einfach gar nicht mehr dafür interessiert, dass der Landwirt das macht.
Das alles hat ja zur Folge, Lea, dass die Tiere weniger Stress empfinden. Stress bedeutet ja auch immer Ausschüttung von Hormonen. Merkt man das tatsächlich dann später im Fleisch, dass diese Tiere unter weniger Stress gestorben sind? Weil da weniger Stresshormone im Fleisch sind?
Ja, also bezogen auf Rinder und Schweine, bei beiden Tieren eigentlich, wenn sie prämortalen Stress haben, also das heißt direkt vor der Schlachtung, dann macht sich das definitiv im Fleisch bemerkbar. Das ist wissenschaftlich auch wirklich vielfach untersucht. Also es erzeugt dann bei Rindern das sogenannte DFD-Fleisch. Dark Firm Dry heißt es. Also es ist so dunkles, zähes, trockenes Fleisch, was ganz schnell verderblich ist. Und wenn das vakuumiert ist und man holt es aus der Packung, dann riecht man es schon, das müffelt. Mhm. Und bei Schweinen ist es das PSE-Fleisch. Das kennen viele Verbraucher auch. Legen sich ihr Schnitzel in die Pfanne und dann schrumpelt das auf die Hälfte
zusammen. Verliert so ganz viel Wasser dann, ne?
Ganz viel Wasser, genau. Das ist halt wässrig und blass sozusagen.
Nun wissen wir ja, dass dank BSE und Co. dass Schlachtung ein sehr sensibler Bereich ist. Da gibt es ganz viele Richtlinien. Da geht es um Hygiene. Wie kann denn das alles bei dieser Methode, die du uns jetzt vorgestellt hast, das Erschießen der Kuh auf der Weide, wie kann das alles eingehalten werden da draußen in der Natur?
Ja, also der Witz dabei ist, dass es gibt diese ganzen Hygienevorschriften. Aber seit es die EU-Hygieneverordnung gibt, das ist seit, ich will nicht lügen, 2004, 2006, die mussten 2010 endgültig umgesetzt werden, diese EU-Hygienevorschriften. Und seit es die gibt, gibt es keine Detailvorschriften mehr. Das ist ja schon mal ganz wunderbar. Das heißt, es gibt keine Detailvorschriften, wo der Veterinär sagen kann, in zum Beispiel jetzt in ihrem Schlachtraum muss die Fensterbank in einem Winkel von so und so viel Grad angeschrägt sein, damit das Wasser da ablaufen kann. So war das vorher. Das ist alles nicht mehr so. Das heißt, die Landwirte und die Metzger und die Veterinäre alle zusammen haben sozusagen eine ganz große Freiheit bekommen und haben Ermessensspielräume, in denen sie sich bewegen können. Das bezieht sich auf die Behörden, die Ermessensspielräume vor allen Dingen, und auf die Landwirte insofern, als dass sie selbst gefordert sind, mit bestimmten Konzepten und Ideen voranzugehen.
Nun hört sich das alles ganz, ganz toll an. Die Kühe sind ruhig auf der Weide, der Landwirt lässt sich Zeit, sie werden nicht aufgescheucht. Das Ganze ist aber doch bestimmt einfach viel, viel teurer als die Standardschlachtung im Schlachthof, oder?
Nicht unbedingt. Also ich würde es mal so sagen, bisher war es nicht teurer, weil das, was am Schlachtbetrieb stattfindet, muss im Prinzip vorher auf der Weide auch gemacht werden. Das heißt, die Lebendbeschau, dafür muss halt jemand kommen und die machen. Was viele Kosten verursacht inzwischen, ist zum einen natürlich die Genehmigung selbst. Manche Betriebe haben das große Glück, dass sie eine Genehmigung kriegen und die gilt einfach. In vielen Betrieben wird es aber wirklich sehr, sehr schwer gemacht und die müssen für jedes einzelne Tier, was so betäubt und getötet werden soll, neu beantragen. Und was aber die eine Sache ist, die jetzt wirklich richtig teuer geworden ist, dass der Amtsveterinär bei der Durchführung des Kugelschusses auf der Weide dabei sein muss.
Ah.
Und das ist die größte Ungerechtigkeit bei der ganzen Geschichte, meiner Empfindung nach, weil natürlich die Landwirte sowieso eng kalkulieren müssen. Und wenn man dann für den Amtsveterinär Geld ausgeben muss, der kommt dann meinetwegen 2 Stunden, weil, wie ich vorhin gesagt habe, man nimmt sich Zeit für den Schuss. Das heißt, ich renne nicht einfach auf die Weide und schieße los. Es kann auch mal einen Moment dauern, bis das Tier richtig steht. Währenddessen ist der Amtsveterinär schon da, seine Zeit läuft, das setzt beide unter Druck. Der Landwirt zusätzlich ist noch aufgeregt, weil jemand von der Behörde da ist und zuguckt. Also diese ganzen Faktoren, die damit reinspielen, sind wirklich sehr ungerecht, zumal am Schlachtbetrieb während der Betäubung und Tötung niemand da ist.
Nun werden im Jahr in Deutschland, wenn ich richtig informiert bin, 4 Millionen Kühe geschlachtet. Die kann man aber nicht alle auf der Weide erschießen, oder?
Nee, die kann man nicht alle auf der Weide erschießen. Das stimmt, aber das will auch niemand. Eine der wesentlichen Voraussetzungen, dass man den Kugelschuss auf der Weide überhaupt anwenden kann, ist, dass die Tiere ganzjährig im Freien leben. Das heißt, wenn ein Landwirt zum Beispiel Milchkühe hat, dann kann er das Verfahren sowieso schon mal nicht anwenden. Dann müsste er, wenn er im Haltungsbetrieb schlachten will, sich ein entsprechendes Konzept vorlegen, wie das mit dem Bolzenschussgerät im Betrieb durchgeführt werden soll. Das geht auch, das ist eine Alternative. Also jeder Landwirt kann, wenn er möchte, seine Tiere im Haltungsbetrieb schlachten. Das ist vielleicht auch nochmal eine
Information. Das heißt im Stall, da wo sie stehen und gewohnt sind zu stehen, wenn sie Heu fressen oder so.
Genau, da spricht theoretisch erstmal nichts dagegen, weil es gibt kein Verbot. Es gibt in den EU-Hygienevorschriften nichts, was das verbietet. Es gibt aber auch nichts, was es explizit erlaubt.
Im Beitrag von Stefanie Dötzer haben wir auch gehört, dass ein Problem war, wenn die Kuh denn dann auf dem Hof geschlachtet würde, dass das Fleisch gar nicht mehr vermarktet werden dürfte. Was steckt dahinter?
Ja, also das muss man differenziert betrachten. Das eine ist die Hausschlachtung. Wenn ein landwirtschaftlicher Betrieb Hausschlachtung praktiziert, dann ist das in der Tat so. Dann darf man das Fleisch nicht verkaufen und man darf es auch nicht an Freunde und Bekannte geben, sondern man darf es nur im eigenen Haushalt verzehren. Das heißt, Familie, Vater, Mutter, 2 Kinder, die dürfen das essen.
Da haben wir aber lange dran zu essen.
Ja, aber so ist es wirklich. Also das muss man dann halt einfrieren und so weiter. Oder man kann es schön lange hängen lassen, das Rind und reifen. Ja, das ist tatsächlich so bei der Hausschlachtung. Aber wir bewegen uns ja immer dann, wenn man das Fleisch verkaufen will, in der gewerblichen Schlachtung. Und auch im Rahmen der gewerblichen Schlachtung ist es möglich, die Tiere im Haltungsbetrieb zu schlachten. Und das ist genau das, was ich immer wieder als problematisch erlebe, dass dort Menschen involviert sind, die wissen nicht, woran sie sich halten sollen, weil es nirgends steht. Und dann fängt alles an, schwammig zu werden. Und dann geben die zuständigen Behörden einfach eine Information an den Metzger oder an den Landwirt und sagen, so ist das. Die glauben das, geben das weiter und damit sind dann alle erstmal zufrieden. Aber oft stimmen die Informationen nicht. Ich habe auch jetzt immer wieder mal Schlachtbetriebe, die mich anrufen und mir erzählen, dass jemand ein getötetes Tier anliefern möchte. Sprich, das wurde auf der Weide betäubt und entblutet und muss ja dann trotzdem zum Schlachthof. Aber die gehen davon aus, dass sie das getötete Tier nicht annehmen dürfen, weil das bislang immer so war. Es dürfen keine toten Tiere im Schlachtbetrieb landen. Das hat natürlich andere Gründe, ne? Nämlich die auf dem Transport verendeten Tiere sollen nicht in die Lebensmittelkette gelangen. Und da das immer wieder passiert, dass Tiere auf dem Transport verenden, gibt es diese Vorschrift. Die bezieht sich überhaupt nicht auf das Schlachten im Haltungsbetrieb. Und seit 2011 gibt es eine Änderung der Rechtsvorschriften, die genau diesen Satz sagt, nämlich das Abweichen von den Vorgaben, die getöteten Tiere vom Schlachtbetrieb angenommen werden dürfen. Und ganz viele Behörden wissen es trotzdem nicht und kommunizieren deswegen auch das Falsche an die Metzger und Landwirte.
Lea Trampenau, Schlachtberaterin, über das Erschießen von Rindern auf der Weide als Alternative zum Schlachthof.
Deutschlandfunk Nova 100.
Wir haben jetzt viel über Rinder geredet in dieser 100. Ein bisschen über Schweine und Fische. Wir haben aber über Tiere geredet, die wir töten, um sie zu essen. Was aber mit Haustieren? Tiere, die man so richtig liebt, die zu so etwas wie einem Familienmitglied werden. Was, wenn diese Tiere alt werden oder krank? Was macht man dann? Zum Tierarzt und immer wieder operieren, zusehen, wie sie leiden? Dieser Mann hier heißt Rudolf Pache und er hat ein ganz besonderes Verhältnis zu Haustieren.
Ja, ich bin 44 geboren in Billerbeck, Bombeck. Das ist eine Ortschaft in der Nähe von Billerbeck und direkt oben auf den Baumbergen gelegen.
Da habe ich meine das ersten 4 Jahre Rudolf Pache, genannt Rudi, mein Vater. Er meint, um sein Verhältnis zu Tieren zu verstehen, muss man wissen, wo er aufgewachsen ist. Das finde ich auch. Man muss dazu nicht wissen, wo Billerbeck, Bombeck oder die Baumberge liegen, aber man muss wissen, dass er vom Land kommt.
Ich bin also sehr behütet aufgewachsen und in einer sehr natürlichen Umgebung, eigentlich nur unter Landwirten.
Mein Großvater war Landschullehrer.
Das Salär eines Landschullehrers war nicht so sonderlich hoch, dass man ausreichend hätte davon gut leben können.
Erst recht nicht, wenn man 6 Kinder hat.
Damit also auch noch ein bisschen mehr auf den Tisch kam, hat man natürlich einen großen Garten und eine große Wiese. Auf dieser Wiese liefen 10 Gänse, 2 Schweine und 10 Hühner waren wahrscheinlich auch immer im Umfeld. Es gab auch mal Schafe. Das wechselte ganz nach Bedarf.
Wie war dein Verhältnis zu den Tieren?
Ja, als Kinder fanden wir es immer spannend, die Tiere natürlich in irgendeiner Form zahm zu machen. Und das ging natürlich nur über Leckerlis. Und wir machten das mit Eicheln, die haben wir dann an die Schweine verfüttert. Und wenn die uns sahen, dann kamen die schon von weit her, von der Wiese auf uns zugerannt, freudig, grunzend. Und der Moritz, der machte sogar noch Männchen und machte das Maul weit auf, damit wir ihm die Eicheln ins Maul schmeißen konnten.
Moritz war nicht das einzige zahme Tier mit Namen. Da gab es Jakko die Dohle, Chipo die Ente, die so gut Fliegen fangen konnte, und Aki den Bussard. Das war alles früher, aber es ist bis heute so geblieben. Mein Vater kennt alle Vögel, die in der Hecke neben unserem Haus auftauchen. Oder zumindest behauptet er das. Und auch heute noch gibt er vielen einen Namen. Ich erinnere mich an Felix die Amsel, die fast bis in die Küche gehüpft kam, weil mein Vater sie gezähmt hatte. Und vergangenen Sommer hat er es tatsächlich geschafft, dass eine kleine Meise ihm Körner aus der Hand gepickt hat. Obwohl Rudi Pache vielleicht der tierliebste Mensch ist, den ich kenne, gab es bei uns früher die Ansage, keine Haustiere. Warum? Die Gründe sind eher bei meiner Mutter zu finden, Karin Pache.
Ja, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, es gibt keine Haustiere, obwohl ihr immer gebettelt habt. Wir hätten gerne Kaninchen oder sowas. Und ich habe bei anderen Familien immer gesehen, dass die Mütter immer die Ställe und so weiter sauber machen mussten. Und da habe ich gedacht, ach, ich versuche es mal, ob wir drum herum kommen.
Dieser Plan ging nicht auf.
Ja, also wir haben uns selber keine Tiere gekauft, sondern wir haben sie immer in Pflege gekriegt und dann sind die oft bei uns geblieben, weil die anderen dann gesagt haben, oh ja, dann schenke ich sie euch. Und schon hatten wir ein Haustier.
So ist mein einer Bruder zu seinen Hamstern gekommen und auch mit der Katze ist es später so gelaufen. Aber die Vögel sind uns zugeflogen. Als erstes Peter.
Das war ein Wellensittich. Dann später kam dann nochmal ein Kanarienvogel ins Haus. Das war Fipi. Ja, Fipi konnte wenigstens besser singen als der Peter.
Fipi ist uns auch zugeflogen.
Das stimmt. Wir wohnen direkt an einem Sportplatz. Und dann kamen auch schon mal die Fußballspieler und sagten, oh, hier sitzt ein Vogel auf dem Tor und was machen wir jetzt? Und dann kam mein Mann natürlich und hat dann schnell einen Käfig geholt und schon hatten wir einen Vogel.
Und dann später kam die Katze Lucy noch zu uns ins Haus. Lucy, die wollte wieder in ihr altes Revier zurück. Die Nachbarn waren nach Münster verzogen. Und als wir sie besuchten, sah ich, dass Lucy ziemlich apathisch immer nur in der Ecke lag und konnte auch nicht mehr wie früher einfach nach draußen in die Natur, um dort herumzustromern.
Eine Katze, die keinen Auslauf hat, ein Albtraum für meinen Vater. Lucy ist dann zu uns gezogen und mein Vater und sie sind echt dicke Freunde gewesen.
Er ist ja dann pensioniert worden und war dann morgens alleine zu Hause und ich habe gearbeitet und die Lucy lag dann immer direkt zu seinen Füßen und hat dann ihm Gesellschaft geleistet, wenn er Zeitung gelesen hat und sie lag da und schlief und schnurrte.
Und er hat die auch ein bisschen gezähmt, oder? Die war viel wilder, als wir die bekommen hatten.
Ja, die Lucy konnten wir fast überhaupt nicht streicheln und er hat sie auch erzogen. Wir mochten nicht, dass die zum Beispiel irgendwie auf die Tische springt oder sowas. Das hat er alles geschafft.
Die hatte eine Zeit lang auch noch mit Fipi zusammengelebt. Das heißt, Fipi durfte ja auch gelegentlich aus seinem Käfig und durfte in der Wohnung frei rumfliegen. Und zu der Zeit hatten wir auch noch Lucy.
Und eigentlich haben wir das immer geschafft, das gut getrennt zu halten. Aber irgendwann ist Fipi mir irgendwie durch die Tür gehuscht und kam in den Flur. Und aus der anderen Tür kam dann Lucy und stürzte sich natürlich auf Fipi.
Ich selber erinnere mich noch an diesen Tag, als wäre es gestern gewesen. Ich stand nämlich direkt nebenan unter der Dusche.
Da habe ich mich so fürchterlich erschreckt, dass ich geschrien habe, also wie am Spieß.
Ich habe meine Mutter noch nie so laut kreischen gehört. Ich dachte, jemand wäre bei uns eingebrochen und hätte sie umgebracht.
Aber das Gute an der ganzen Sache war, dass also Lucy wohl auch so einen Schrecken bekommen hat und hat also nicht den Phoebe aufgefressen.
Also, sowohl meine Mutter als auch Katze und Vogel haben diesen Vorfall überlebt. Lucy und Phoebe sind bei uns alt geworden und später auf andere Weise gestorben.
Ja, das waren immer dann die traurigen Momente, wenn man dann merkte, das Tier war alt, es wurde älter, es fraß nicht mehr und wackelte auf der Stange. Und naja, da wusste man, da geht ein schönes kleines Tierleben zu Ende.
Wie war es mit Phoebe?
Ja, was...
Du hast manchmal nachgeholfen bei den Tieren.
Naja, das konnte man ja dann ein bisschen beschleunigen. Sie mussten dann nicht mehr so leiden. Da hat man vielleicht mal mit dem Spaten nachgeholfen und dann war es eben halt passiert.
Bei wem hast du mit dem Spaten nachgeholfen?
Beim Phoebe.
Und auch Lucy ist uralt bei uns geworden. Alt und schwach.
Das Problem war, als sie alt wurde, bin ich zu mehreren Tierärzten gefahren. Und der eine verordnete Astronautenkost. Sie konnte nichts mehr schlucken und die war also auch nicht so ganz preiswert zu kriegen. Der nächste wollte sie noch in Quarantäne nehmen. Er wollte mal sehen, eine Blutuntersuchung, der hat vielleicht auch noch ganz gut. Aber auf meinen Hinweis, dass Lucy nun schließlich auch schon 19 Jahre alt sei und vielleicht ja doch schon an Altersschwäche leide. Das wollten sie beide noch nicht akzeptieren.
Aber Rudi hat gesagt, das ist nicht tiergerecht, das kann es nicht sein, dass man so viel Geld auch ausgibt für ein Tier, was vielleicht in der Natur schon von anderen Tieren vielleicht getötet wird oder so. Und dann, ja, hat er, aber ich kann das gar nicht erzählen.
Sie ließen mich also mit meinem Problem allein.
Also ist Lucy wieder mit nach Hause gekommen. Und du hast Lucy echt geliebt, ne? Du konntest es nicht mit ansehen, wie die immer älter wurde und nichts mehr fressen konnte, oder?
So ist es. Ich sah jeden Tag dieses Elend vor mir und ich merkte auch, dass sie sich kaum noch auf den Beinen halten konnten, musste dann selber irgendwie eine Lösung finden, sie von ihrem elenden Dasein jetzt zu befreien.
Was genau hast du mit Lucy gemacht?
Ich habe sie stranguliert. Ganz schnell. Das ging ganz schnell.
Boah, hast du da geweint?
Nein, ich war aber traurig, muss ich ehrlich gestehen. Also, na klar, man hatte sich an dieses Tier gewöhnt und ich würde auch normalerweise es niemandem erzählen. Wenn du nicht meine Tochter wärst, würde ich es keinem erzählen, dass ich Lucy selber dann von ihrem Leiden befreit habe.
Ich bewundere das. Ich könnte es nicht. Aber für mich ist das wirklich konsequente Tierliebe. Oder vielleicht noch mehr Respekt vor dem Tier. Für meinen Vater ist es einfach ein ganz enger Bezug zu seiner Kindheit auf dem Land.
Das war ja ein großer Abenteuerspielplatz für mich. Die Bauernhöfe hatten ja einiges zu bieten und so bekam man doch auch sehr viel vom Leben und Sterben der Tiere mit. Und da hat man ja auch gesehen, dass auch dort kräftig nachgeholfen wurde, damit letztendlich das eine Tier mit auf den Tisch kam oder dass das andere auch vielleicht an Altersschwäche sonst hätte noch ewig leiden müssen. Da hat man auch dann ein bisschen nachgeholfen und das war so gang und gäbe.
Vielen Dank, aber du weißt schon, dass ich diese Geschichte im Radio erzählen will, ne? Vorher hast du gesagt, du würdest es eigentlich niemandem erzählen, wenn ich nicht deine Tochter wäre.
Ja, ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass da bei einigen der Aufschrei kommt. Aber da muss ich mit leben.
Lucy, Peter, Phoebe, alle Tiere müssen sterben. Vera Pache hat mit ihrem Vater über die Haustiere gesprochen. Wolfgang, die Geschichte von Lisa, der Kuh, die war, da war man sehr nah dran, die war sehr bewegend. Trotzdem ist bei mir nicht der Effekt eingetreten, dass ich jetzt sage, ich habe keinen Bock mehr auf Fleisch.
Bei mir auch nicht. Also ich esse weiter Fleisch. Ich versuche inzwischen relativ wenig Schweinefleisch zu essen, weil ich das Gefühl habe, diese Viecher leiden am allermeisten. Das ist wirklich in den meisten Fällen sehr unverantwortliche Massentierhaltung, so wie ich es erlebe.
Bei Hühnchen auch sowieso.
Geflügel. Bei Hühnern auch. Gut, ich sage dann immer, Hühner sind etwas dümmere Viecher als Schweine, aber
ob das hilft.
Ob das ein Argument ist, gut, das muss jeder selber wissen, ich finde schon.
Danke an Stefanie Dötzer für ihre Geschichte von Lisas Schlachtung und danke an Lisa. Danke an Lea Trampenau, die uns die Weideschlachtung erklärt hat und an Vera Pache, die mit ihrem Vater über das Töten von Lucy, Peter und Phoebe gesprochen hat. Danke Wolfgang für die Planung dieser Sendung. Online-Redakteurin war Julia Rosch, in der Technik Max Burbach. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
Deutschlandfunk Nova. 100.
Zuckt ja immer noch da unten.
Wahnsinn, wie lang es dauert, bis der letzte Rest von Leben aus dem Körper draußen ist. Die Nervenstränge funktionieren noch, obwohl das Herz schon längst 5 Meter weiter hängt.
Ich hatte schon Schiss vor der Schlachtung, aber ich dachte mir dann auch, ich kann mich jetzt nicht davor drücken, weil die Lisa sowieso geschlachtet wird. Nicht, weil ich diese Idee hatte oder weil wir jetzt die Sendung machen, sondern sowieso, ob ich jetzt dabei bin oder nicht. Ja, und mit dem Drücken, ich habe mich schon mal gedrückt als Kind, in einer anderen Situation, wo es auch ums Tiere töten ging. Ich hatte damals nämlich 2 Kaninchen und die haben dann irgendwann so eine furchtbare Kaninchenkrankheit gekriegt und mussten eingeschläfert werden. Und an dem Tag, an dem wir zum Tierarzt sollten, habe ich so getan, als wäre ich total krank. Und ich bin dann nicht mit hin. Und meine Mutter ist allein mit denen dahin gefahren. Und danach habe ich das total bereut, dass ich als die Kaninchenbesitzerin nicht dabei war bis zur letzten Minute.
Ich habe sie stranguliert. Ganz schnell. Das ging ganz schnell.
Boah, hast du da geweint?
Nein, ich war aber traurig.
Mein Vater war nicht der Einzige in der Familie, der Tiere getötet hat. Auch mein Großvater zum Beispiel. Der war Jäger, hatte ohnehin ein besonderes Verhältnis dazu, Tiere zu töten und auch zu essen. Aber auch er hat aus Mitgefühl zum Schluss seinen Jagdhund umgebracht. Sein treuer Jagdhund Vitus war irgendwann alt und schwach und dann ist er mit ihm in den Wald gefahren und hat das gemacht, was viele Jäger mit ihren treuen Jagdhunden machen. Er hat ihm den Gnadenschuss gegeben.
Deutschlandfunk Nova 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.